Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 330.
Deutschlandradio Kultur. Deutschlandrundfahrt.
Heute live aus Freiberg im Erzgebirge. Freiberg ist ein schönes Städtchen in Sachsen. Vom Dom schallt die große Susanne. Vom Rathaus das Glockenspiel aus Porzellan. Doch in Freiberg steckt mehr. Einst reich durch Silber, jetzt reich an Innovationen.
Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Wir haben heute unsere Bühne, unsere Technik unter goldfarbenen Kronleuchtern aufgebaut, zwischen bleiverglasten Fenstern und zwischen Wänden, die mit ihrer Bemalung an Marmor erinnern. Das war ursprünglich hier einmal der Ort, an dem Händler, Tuchmacher, Kirschner, Schuster ihre Waren angeboten haben. Inzwischen ist es der städtische Festsaal. Das Angebot, was wir Ihnen heute hier machen, ist quasi gleich eine ganze Stadt kennenzulernen und ein paar ihrer 43.000 Einwohner. Den Intendanten des Theaters Freiberg begrüße ich heute herzlich hier, Manuel Schöbel. Guten Tag.
Ja, herzlich willkommen in Freiberg. Wir sind froh, dass Sie da sind.
Schön. Ich bedanke mich, dass Sie gekommen sind. Und ich habe gelesen, Sie werben damit, dass Sie das älteste Stadttheater der ganzen Welt wären. Nun habe ich aber, als ich hier in den Festsaal kam vorhin, eine Tafel unten gesehen. Da stand, dass das hier nicht nur Handelsraum war, sondern dass hier auch Theateraufführungen stattfanden. Und schon gute 60 Jahre, bevor Ihr Stadttheater gegründet wurde. Wie kommt das alles zusammen? Warum dürfen Sie sich trotzdem mit diesem Titel schmücken?
Mit diesem Titel ältestes Stadttheater ist gemeint, dass in diesem Haus am längsten ununterbrochen unter einer Stadtregierung Theater finanziert worden ist. Und das ist die entscheidende Frage hier. Dieses Theater wird bezahlt und es wird subventioniert, es wird finanziert. Ganz am Anfang war die Begründung, es liege Geld müßig in den Kassen herum und müsse verwendet werden. Ganz so ist es heute nicht mehr.
1790 war Freiberg die erste Stadt, die sich also ein eigenes Theater geleistet hat. Oper gibt es bei Ihnen am Theater auch. An so einem kleinen Theater, wird das da nicht unheimlich eng im Orchestergraben, wenn man versucht, sowas wie Don Giovanni vernünftig in Anführungszeichen auf die Bühne zu bringen, zu besetzen?
Es wird eng im Orchestergraben. Bei Richard Strauss wird es noch enger. Aber das Entscheidende ist ja, dass wir eine Klangqualität entwickeln, die unserem Theater entspricht, die dieser Räumlichkeit entspricht. Und das wird uns doch oft auch von der überregionalen Presse sehr freundlich bescheinigt, dass wir da in der Programmauswahl richtig liegen. Manchmal werden wir auch der Hybris gescholten und man sagt uns, versucht es doch mit etwas kleineren Stücken. In diesem Spannungsfeld bewegen wir uns halt.
Also die Abstriche halten sich in Grenzen, die man da machen muss.
Wir machen keine Abstriche. Wir finden die Form, die für unser Theater, für unseren Raum richtig ist und die mit der Architektur und mit den Erwartungshaltungen der Zuschauer zusammenkommt. Einen einzigen Satz muss ich noch sagen. Wer kurz entschlossen ist und das Mittelsächsische besuchen will, heute ist Premiere im Mittelsächsischen Theater. Das muss man als Theaterintendant sagen, sonst wird es einem übel genommen. Der Tod eines Handlungsreisenden, heute Abend 19:30 Uhr, Premiere in unserem Theater.
Eine Musik, die ganz andächtig macht. Unser Publikum hier lauscht auch sehr. Wir können sie trotzdem nur anspielen, denn wir möchten mehr erfahren über die Musik und vor allem über das Instrument, auf dem sie gespielt wird. Und da frage ich am besten den, der das eingespielt hat, Dietrich Wagler.
Diese Aufnahme habe ich im Jahr 2000 gespielt an der großen Freiberger Domorgel. Es ist ein Stück von Johann Sebastian Bach. Der dritte Satz aus der Triosonate in C-Moll.
Was hatte Silbermann anderen Orgelbauern voraus?
Ja, er hat so einen sehr schönen, klaren Orgelton geschaffen durch seinen Bau und einen prächtigen Orgelklang und auch eine wunderschöne, zarte Klänge. Also man hat einen großen Klangreichtum und kann also viele Empfindungen der Zuhörer bedienen.
Sie sind auch Präsident der Gottfried-Silbermann-Gesellschaft und kümmern sich also um die Pflege der Orgeln. Wie viele gibt es in Freiberg denn noch?
In Freiberg gibt es 4 Orgeln von Gottfried Silbermann. Sie sind alle 4 erhalten, die er für die Stadt erbaut hat.
Seine Instrumente werden heute so gerühmt. Konnte er eigentlich schon im 18. Jahrhundert ein entsprechendes Vermögen damit machen? Oder musste er sich mit einem schönen Titel und viel Ehre zufrieden geben?
Er war ein tüchtiger Mann, der sehr gut rechnen konnte. Er hatte einen günstigen Wohnort gewählt, Freiberg. Material für Orgelbau, Holz, Erze sind in der Nähe. Und er hatte auch eine historisch günstige Zeit. Es war die Zeit des wirtschaftlichen Aufschwunges in Sachsen unter August dem Starken und dann seines Sohnes. Und er hat Profit gemacht.
Profit hat er gemacht? Er hatte eine große Werkstatt dann hier, weil Sie sagten, er hat die hier gebaut, diese Orgeln, und die sind ja prächtig und mächtig groß.
Ja, im Hinblick auf heutige moderne Instrumente sind sie gar nicht mal so sehr groß. Es werden viel größere Orgeln gebaut. Aber sie haben eine hohe Qualität und einen sehr schönen Klang, einen ganz eigenen individuellen Klang. Und das macht's aus. Und außerdem, er hat ja in Frankreich gelernt, bei seinem Bruder Andreas im Elsass war er 6 Jahre und hat dort den französischen Orgelbaustil kennengelernt und ist selber Mitteldeutscher, stammt aus dieser Gegend, aus Frauenstein hier in der Nähe, und mischt die Stile am deutlichsten in der großen Freiberger Domorgel. So ist es danach nie wieder geschehen. Er hat sich dann in seinem Stil gewandelt hier in den Jahrzehnten, die er in Sachsen gebaut hat, hat er dann vor allem im deutschen Spätbarockstil gebaut. Typische Beispiele, die Meisterorgel in der Petrikirche, Freiberg, die jetzt zurzeit restauriert wird. Danach gleich die große Orgel der Frauenkirche für die Frauenkirche in Dresden und sein letztes Instrument in der Hofkirche in Dresden.
Hat er eigentlich auch Aufträge aus dem Ausland gehabt?
Hat er gehabt, aber er ist hier geblieben. Er hat hier 50 Orgeln erbaut und ist das Risiko einer langen Reise mit Pferdefuhrwerken durch über weite Entfernung nicht eingegangen.
50 Orgeln hat er allein in Freiberg gebaut. Wie lange baute man?
In Freiberg, sondern in Südsachsen vor allem. Und 4 davon mit seinem Bruder zusammen in Straßburg im Elsass.
Okay, aber 50 Orgeln, das klingt für mich jetzt nach einer Menge. Wie lange baut man an so einer Orgel?
Ja, das ist unterschiedlich. Zwischen 1 und 4 Jahren an der großen Domorgel hat er gebaut, von 1711 bis 1714, und hatte dabei 3 bis 4 Mitarbeiter. Er ist 70 Jahre alt geworden, das war für diese Zeit. Er ist ja ein Zeitgenosse von Johann Sebastian Bach, ist das ein hohes Alter.
Wenn man jetzt aus dem Stadtsaal hier, dem Festsaal, von dem wir senden, vor die Tür tritt und auf den Obermarkt schaut, dann stehen da recht prachtvolle Patrizierhäuser, die, wenn ich die Schilder richtig in Erinnerung habe, fast alle im 16. Jahrhundert entstanden sind. Die Patrizierhäuser wurden eben schon kurz angesprochen, das heißt, ich habe sie kurz angesprochen, weil es wirklich auffällig ist, dass da unglaublich viel in der Freiberger Altstadt noch erhalten ist, dass das Erscheinungsbild der Altstadt so geschlossen ist auch. Und als ich da durch die Gassen gegangen bin, habe ich mich öfter mal gefragt, wie das hier wohl vor 10 Jahren aussah, auch so malerisch, oder ob das alles frisch saniert ist. Dr. Uta Rausch, die Oberbürgermeisterin von Freiberg, kann das beantworten. Herzlich willkommen.
Ja, vor 10 Jahren sah das noch deutlich anders aus hier, bei weitem nicht so schön saniert. Die Häuser waren noch sehr marode. Gerade im Bereich der Altstadt gab es sehr viele baufällige Häuser und man getraute sich manchmal gar nicht so richtig, die Gäste in die Innenstadt zu führen. Und da ist also unendlich viel in den letzten Jahren hier passiert.
Es gibt eine ganz große Baustelle nach wie vor, das Schloss Freudenstein. Was passiert dort?
Ja, momentan wird Schloss Freudenstein saniert. Schloss Freudenstein ist mit der Entstehung der Stadt auch entstanden, um praktisch den Silberbergbau zu schützen, damals als Festung. Und dieses Schloss hat viele glanzvolle Zeiten hinter sich, aber natürlich auch einen Niedergang. Und 1800 wurde es als Kornspeicher umgebaut und ist seitdem ja nicht gerade unbedingt ein Schmuckstück in der Stadt, aber natürlich ein sehr markantes Gebäude. Und es ist gelungen, indem eine bedeutende mineralogische Sammlung hier nach Freiberg geholt werden konnte durch die Bergakademie, dieses Schloss zu sanieren. In dieses Schloss kommt also eine mineralogische Sammlung und das Bergarchiv hinein.
Ab wann ist das dann dort zu besichtigen?
Das wird ab nächsten Jahr zu besichtigen sein. Wir hoffen, dass wir Ende dieses Jahres mit der Bautätigkeit fertig sein werden. So ist das Ziel und der Plan. Und es sieht auch sehr gut aus. Nächsten Monat haben wir Richtfest. Und nächstes Jahr dann findet dann die Einrichtung des Schlosses statt. Und die mineralogische Sammlung wird sehr wahrscheinlich Ende nächsten Jahres zu besichtigen sein.
Ich habe auf einer Internetseite zu Freiberg den Satz gefunden, bis 2015 wird sich Freiberg zu einer Energiestadt entwickeln.
Freiberg hat ja den Sprung geschafft von einem Bergbau- und Hüttenstandort zu einem Hightech-Zentrum. Und da spielt die Solarenergie eine ganz entscheidende Rolle. Die Solarindustrie hat hier einen Fuß gefasst. Und natürlich aber auch andere regenerative Energien.
Zum Beispiel welche?
Zum Beispiel Koren, die Herstellung von synthetischem Kraftstoff aus Biomasse. Das, denke ich, ist eine weitere Zukunftsschiene für unsere Stadt.
Es gibt ja eine Menge deutsche Städte im Osten Deutschlands, die mussten sich nach der Wende neu erfinden oder haben das zumindest versucht. Ihnen ist das erfolgreich gelungen. Wie haben Sie das gemacht?
Ja, der Grundstein war ja schon gelegt, als vor 50 Jahren hier in Freiberg die Halbleiterindustrie etabliert wurde. Es war ein Meilenstein in der Entwicklung der Stadt Freiberg. Und eben, wie gesagt, es war der erste entscheidende Schritt im Wandel vom Bergbau- und Hüttenstandort zum Hightech-Zentrum. Und darauf konnte aufgebaut werden. Nach 1990 war das dieser Industriezweig, der weiterentwickelt werden konnte. Aus dem damaligen VEB Spurenmetalle sind drei wichtige Unternehmen, nämlich FCM, die Freiberger Compound Materials, die Siltronic AG und die Solar AG entstanden.
Herzlichen Dank erst einmal, Dr. Uta Rentsch, Oberbürgermeisterin von Freiberg. Um die Zukunft und um Technologien der Zukunft soll es jetzt gehen. Und für das Thema haben wir eingeladen Professor Jörg Matschulat, Leiter des Interdisziplinären Ökologischen Zentrums an der TU Bergakademie Freiberg und Timo Leukefeld, Gründer der Solifair Solardach GmbH. Einen schönen guten Tag.
Guten Tag. Guten Tag und danke für die Einladung.
Ja. Herr Matschulat, beginnen wir doch gleich mit Ihnen. Ökologisches interdisziplinäres Zentrum. Außerdem haben Sie noch den Lehrstuhl für Geoökologie. Das klingt so, als ob Sie die Klimaretter von morgen ausbilden würden. Ist das tatsächlich so?
Der Anspruch ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Aber in der Tat bilden wir junge Leute aus, von denen auch ein Teil tatsächlich in die Klimaforschung geht, ja.
Interdisziplinär, welche Disziplinen kommen da zusammen?
Dieser Studiengang, den Sie erwähnt haben, Geoökologie, den gibt es an 6 Standorten in Deutschland. Und dort werden junge Leute in einem querschnittsnaturwissenschaftlichen Studiengang ausgebildet, der ihnen erlaubt, ich sag mal im weitesten Sinne, Umweltprobleme erstens zu durchdringen und zweitens auch zu deren Lösung beizutragen. Und das mit einem erstaunlichen und erfreulichen Erfolg.
Sie forschen also an der Uni für den Klimaschutz, unter anderem Timo Leukefeld, der sorgt für den Klimaschutz in der Privatwirtschaft. Erklären Sie doch einmal, was die Solifair ist.
Wir planen und installieren Solarheizungen vom Einfamilienhaus bis zur großen Kuhklinik und sorgen dafür, dass man den Öl- und Gasverbrauch zum Beispiel im Einfamilienhaus um 50% senken kann. Und wir entwickeln auch Häuser, die schon mit 100% Sonnenenergie beheizt werden können.
Mit 100%. Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, Gas, Heizungsrechnung ist wirklich gleich null?
Also wer heute neu baut, kann ein Haus bauen, was sich komplett von Öl, Gas und Wärmepumpenbeheizung verabschiedet. Ein Haus, was dann keine Heizkosten mehr hat.
Um Strom geht es wohlbemerkt nicht. Es geht um die Wärme, die Sie nutzen.
Genau, also es gibt einen großen Unterschied. Freiberg ist geprägt vom Sonnenstromstandort als Industrie und wir beschäftigen uns mit Sonnenwärme. Dort geht es also um die Heizung und um Warmwasser.
Wenn ich so ein Haus erwerben möchte, wie viel Geld muss ich investieren?
Also wenn Sie Ihre Öl- und Gasrechnung um die Hälfte etwa reduzieren möchten, muss man zwischen 13.000 und 15.000 Euro investieren.
Für das ganze Haus? Ich meinte jetzt tatsächlich das ganze Haus. Nicht nur eine Abstellkammer.
Sie meinen das Ganzjahres-Solarhaus?
Ja, weil Sie sagten, man kann ein Haus haben, wo man 100% keine Heizkosten.
Also dieses Ganzjahres-Solarhaus kostet in etwa 220.000 Euro, schlüsselfertig.
Das ist nicht so viel, wie ich erwartet hätte. Okay. Herr Matschulat, Sie haben dieses Haus wahrscheinlich noch nicht, vielleicht schon eine Kammer?
Nein, wir waren zu früh. Wir haben schon im Jahr 2000 hier gebaut. Und da hat uns der Timo Leukefeld auch helfen können. Aber das so Energetikhaus 100, das gab es einfach noch nicht. Schade eigentlich.
Kann ja in Zukunft noch werden. Diese Nähe zwischen Universität einerseits und dann ja Wirtschaftsunternehmen, die sich mit Solarenergie unter anderem befassen. Was schafft das denn für Wettbewerbsvorteile?
Sehen Sie, wenn eine technische Universität, die auch schon einiges an Geschichte hat, an einem Standort existiert, dann ist das eine Art symbiotischer Verbindung im Idealfall, von denen beide Seiten profitieren. Und kam ja vorhin im Gespräch mit der Oberbürgermeisterin auch schon zur Sprache, dass es eine Reihe von Ausgründungen gibt, immer wieder, wo eben ein Teil dieser erwähnten Hightech-Unternehmen Kinder der Bergakademie sind. Dazu gehört auch die Firma Solifair von Herrn Leukefeld.
Und umgekehrt, Herr Leukefeld, was bedeutet das für Sie?
Also für uns ist die Nähe zur Universität ein absoluter Wettbewerbsvorteil. Wir haben also in den letzten Jahren fast 30 Diplomarbeiten zusammen mit der Universität hier durchgeführt. Und das hat uns eigentlich einen enormen Wissensvorsprung gebracht, der uns zu dem führenden Unternehmen in diesem Bereich von Deutschland gemacht hat.
Warum eigentlich, Herr Matschulat, warum eigentlich gerade Freiberg als Zentrum regenerativer Energie, als Solarhauptstadt Ostdeutschlands, wie man das immer wieder liest?
Ich denke, da kommen verschiedene Dinge zusammen. Wie häufig im Leben gibt es Voraussetzungen. Darüber hatte unsere Oberbürgermeisterin schon gesprochen. Und auf der anderen Seite gibt es Persönlichkeiten. Und dazu gehörten in Freiberg eine Reihe von Köpfen in der Wendezeit und unmittelbaren Nachwendezeit, die Weichenstellung gemacht haben und diesen Standort von einem Schwerindustriestandort zu einem Hightech-Standort, von einer Dreckskiste, sagen wir mal, im etwas überzogenen Sinne zu einem ja sehr sauberen Industriestandort gemacht haben, der zukunftsfähig ist. Und das zieht an. Das hat auch uns hierher gezogen. Und das gibt auch Mut, weiterhin in diese Richtung zu arbeiten. Und weil Sie eben danach fragten, wir haben zum Beispiel an dem Zentrum einen Verein der Praxispartner gegründet. Da sind eine nicht ganz unerhebliche Zahl von mittelständischen Betrieben Mitglied hier aus der Region, die dann ähnliche Vorteile haben, wie sie Herr Leukefeld schilderte. Wo wir aber den Vorteil haben, dass für unsere jungen Leute Praktikumsplätze da sind und auch Themen da sind, die wirklich praxisrelevant und zukunftsfähig sind und nicht nur reine Wissenschaft. Und das ist für viele junge Leute sehr interessant und die machen dann auch ihren Weg.
Können Sie ganz konkret mal ein, zwei Themen nennen?
Selbstverständlich. Beispielsweise regenerative Energien, Biomasse, da muss man ja sehr vorsichtig sein. Auf der einen Seite kann man nicht die ganze Republik mit Biomasse, die für die Verfeuerung oder Energieumsetzung da ist, bepflanzen. Und es ist dann sehr wesentlich herauszubekommen, was geht und was geht nicht. Das ist eine solche Arbeit, die auch mit einem sehr schönen Preis ausgezeichnet wurde. Es gibt zahllose weitere Arbeiten. Im Grunde genommen ist es immer wieder eine Arbeit, ähnlich wie von Herrn Leukefeld geschildert, wo Probleme gelöst werden oder Teile von Problemen gelöst werden, die beiden Seiten helfen, die also dem Erkenntnisfortschritt helfen und damit wissenschaftliche Entwicklung und auf der anderen Seite aber auch einer Produktentwicklung helfen. Und dafür ist Freiberg, ich glaube, schon seit ungefähr 250 Jahren bekannt.
Und wird in Zukunft sicherlich noch weiter dafür bekannt sein, bekannter werden. Wir sprechen hier in Zeit über zukunftsträchtige Energieformen und über die Zukunft grundsätzlich. Timo Leukefeld, bei Ihnen auf der Internetseite oder in den Unterlagen, wenn man am Ende schaut, so unter Kontakt, dann steht da Blitzpost, Netzauftritt statt E-Mail oder Website. Ich habe zuerst gedacht, das sei ein Gag, aber es ist auf all diesen Unterlagen und Infoblättern so. Warum?
Ja, ich sage auch viel lieber Hochtechnologie als Hightech. Wir haben einfach irgendwann mal angefangen, die Sprache unserer Kunden zu sprechen. Es war uns wichtig und das fällt Ingenieuren ja besonders schwer, sich einfach...
Entschuldigung, aber sagen die Kunden tatsächlich alle Blitzpost statt E-Mail? Das ist mir noch nicht begegnet.
Es geht ja auch darum, mit der deutschen Sprache auch Werbung zu betreiben. Und dort muss man auch manchmal sozusagen einen ganz neuen Begriff einstreuen, um die Menschen zum Nachdenken zu bewegen. Was passiert eigentlich mit dieser Art unverständlicher Ausdrucksweise, mit fachchinesischen Formulierungen, mit überflüssigen Anglizismen und so weiter. Und wir haben uns das vorgenommen, diese Worte zu ersetzen durch einfache, verständliche Wörter der deutschen Sprache, denn wir haben mit deutschen Kunden zu tun hauptsächlich. Und sind seitdem viel erfolgreicher, werden besser verstanden und das bringt einen Wettbewerbsvorteil.
Also Ihre Also mal ganz abgesehen von der Blitzpost, wenn ein Monteur Ihrer Firma zu mir nach Hause kommt, dann stehe ich nicht neben ihm völlig sprachlos und überlege, was hat er jetzt damit gemeint und damit und wie sollte ich das jetzt nochmal bedienen?
Also selbst unsere Monteure haben einen Rhetorikkurs absolviert, um eben sich einfach und verständlich bei der Einweisung zum Beispiel einer technischen Anlage für den Kunden auszudrücken. Und wir haben seitdem wesentlich weniger Reklamationen.
Interessant, also nachahmenswert, vorbildlich in Sachen Sprache, in Sachen Umwelt. Herzlichen Dank, Timo Leukefeld. Herzlichen Dank, Professor Jörg Matschulat, dass Sie da waren. Ich bin Miriam Rossius. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende mit dem Programm von Deutschland Radio Kultur.
Deutschland Radio Kultur. Länderreport.
Bielefeld. Viele kennen den Stadtteil Bethel als Begriff für soziale Einrichtungen der christlichen Nächstenliebe. Jetzt gibt es dort eine Initiative, mit der Obdachlose medizinisch versorgt werden sollen. Ein Bericht von Klaus Seifert.
Seit 1867 entstand mit Bethel ein ganzer Stadtteil aus Krankenhäusern, Pflegeheimen und Schulungseinrichtungen.
Zwei Tage lang hat Klaus Seifert die Ärztin Barbara Kroll begleitet. Sie betreibt in Bielefeld eine mobile Praxis für Arme.
Mein Name ist Barbara Kroll. Ich arbeite hier in Bielefeld als Ärztin. Arbeite nicht in einer festen Praxis, sondern arbeite an verschiedenen Stellen und versorge Menschen, die in der Regel arm sind und versuche ihnen zu ihrem gesundheitlichen Recht zu verhelfen.
Im weißen Kleinbus kämpft sich Barbara Kroll durch den Großstadtverkehr.
Wir besuchen eine der beiden städtischen Notunterkünfte für Männer, wo ich regelmäßig einmal die Woche eine Sprechstunde anbiete für Menschen, die sonst nicht so zum Arzt gehen, aber trotzdem krank sind. Die meisten haben eine Abhängigkeitserkrankung, in den überwiegenden Fällen halt Alkohol. Und Alkohol macht ganz schön viele körperliche Erkrankungen. Hochdruck, Magengeschwüre, Leberzirrhose ist nur eine der bekanntesten davon, aber auch an vielen anderen Organerkrankungen. Und wie jeder andere niedergelassene Arzt auch, habe ich ganz regelmäßige Sprechstunden. Unter anderem mittwochs morgens um 9 Uhr bin ich hier in der Kreuzstraße. Da gehen wir jetzt mal rein.
Guten Morgen.
Wir gucken mal.
Ja. Also hier ist jetzt die städtische Notunterkunft. Es gibt zwei Sozialarbeiter, die hier arbeiten, die Menschen hier betreuen, aber auch Menschen nachbetreuen, die inzwischen in Wohnung sind, weil das ganz wichtig ist, halt auch hinterher ihnen Unterstützung anzubieten, sonst landen sie nach kurzer Zeit wieder in der Wohnungslosigkeit. In diesem Haus gibt es auch einen Hausmeister, der 24 Stunden da ist. Das Wäsche waschen zu können hier, das ist schon ganz gut eigentlich. So, jetzt sind wir hier in der zweiten Etage und gucken mal, ob Herr Schmidt schon auf ist. Herr Schmidt, guten Morgen. Morgen, Herr Schmidt.
Morgen.
Ich würde Sie überfallen.
Ja, kommen Sie rein.
Ich möchte von Ihnen wissen, was Ihr Blutdruck macht.
Jetzt beweist Barbara Kroll ihr Fingerspitzengefühl. Sie misst den Blutdruck ihres Patienten ohne Messgerät.
Mal gucken, den kontrollieren, ja.
Also den Apparat haben Sie heute nicht mit.
Nein. Ist ein bisschen hoch, der Blutdruck. Das spüre ich. Also vom Tastbefund her ist er 140 zu 90.
Aber das wäre noch gar nicht schlecht.
Nee, das wäre schon ganz gut. Man kann aus der Stärke des Pulses und der Frequenz kann man fühlen, wie ungefähr der Blutdruck ist. Ich trainiere das halt auch, fühle erst mit der Hand und messe danach. Und dann merke ich halt, ob ich richtig liege oder nicht.
Und ich finde, die Abweichungen sind relativ gering. Wir werden gleich in der Kavalleriestraße Sprechstunde machen. Dort habe ich so einen richtigen Untersuchungsraum. Dort habe ich auch ein Ultraschallgerät. Mache auch ab und zu Ultraschall. Der Leber oder Abszesse in den Beinen oder Thrombosen. Ist ein richtig schönes Gerät. Aber ich brauche es in der Regel nur zur Bestätigung meiner Diagnose, die ich mit meinen Händen ertastet habe. Ja, jetzt nehme ich meinen Koffer mit den ganzen diagnostischen Geräten plus Medikamente für den Notfall, die ich habe, und eine Kiste mit Verbandszeug. Das ist immer ganz wichtig. Damit bin ich für die meisten Fälle eigentlich mobil gut gerüstet.
Eine Tagesstätte. An die 40 Männer und Frauen sitzen an Tischen, stehen an der Essens- und Getränkeausgabe.
Der Kavalleriestraße in Bielefeld, Tagesaufenthalt für Obdachlose, Suchtkranke und zum Großteil wohnungslosen Menschen. Das ist ein Treffpunkt, eine Anlaufstelle für Obdachlose, ja, um Kontakte zu pflegen, um den Tag rumzukriegen, um dieses Rumlungern zu vermeiden, Kaffee trinken, Mittagessen zu bekommen und sowas. Großes wechselndes Publikum, zum Großteil auch vom anliegenden Bahnhof, wo die Stadt momentan versucht, die Leute, die da rumlungern, hier hinzukriegen. Aufgrund dessen wurden die Öffnungszeiten hier geändert und bietet halt bis 16 Uhr dann Platz für die Leute.
In ihrem Behandlungsraum im Keller angekommen, formuliert die engagierte Ärztin Barbara Kroll etwas optimistischer.
Also was ganz schön ist, es trifft sich hier oben ein Kreis von Menschen, die früher drogenabhängig waren, jetzt substituiert werden. Ja, und hier ihren Tag gestalten eigentlich, wie gesagt, frühstücken, Freunde treffen, ein bisschen öffentliches Wohnzimmer nenne ich das manchmal so.
Auf den ersten Blick eine bunt gemischte Gesellschaft.
Hier halten sich auf Alkoholabhängige, klar auch Wohnungslosen, die Punkerszene. Ja, und hier mache ich dann zweimal in der Woche Sprechstunde.
Inzwischen steht schon der erste Patient vor der Tür.
Barbara ist quasi meine Hausärztin, weil ich eben auch ein besonderes Vertrauensverhältnis zu ihr habe. Drogenabhängig. Da wird man einfach nicht mehr so behandelt, wie man eigentlich behandelt werden sollte. Ich sehe ja noch relativ normal aus. Und bei anderen stelle ich mir schon vor, wenn die dann kommen und die sehen die Klamotten, wie die rumlaufen. Das ist einfach das Problem mit anderen Ärzten auch. Das habe ich zu oft kennengelernt, auch selbst bei der AOK, wo ich 20 Jahre bin.
Warum diese Menschen auch zu mir kommen, ist, ich arbeite eng mit diesem Drogenhilfesystem zusammen. Bin auch Ärztin für Suchtmedizin noch mit. Aber was ganz wichtig ist, dass man ihnen auch Fachärzte empfiehlt, die diese Menschen nämlich nicht diskriminieren. Das ist etwas, was wir auch im Laufe der Zeit erreicht haben, ein Netz von Fachärzten aufzubauen, bei denen meine Patienten auch gut aufgehoben sind.
Andererseits ist die Ärztin stolz darauf, dass sie mit einer ganz kleinen Palette an Arzneimitteln auskommt.
Eigentlich halte ich diese WHO-Liste mit den 100 wichtigsten Medikamenten für ausreichend. Ich habe so ein Standardsortiment von 30. Ich brauche keine Patientenbindung über Medikamente. Ich muss sie nicht locken, dass sie bei mir bleiben, mit Rezepten etc. Im Gegenteil, mein Arbeitsauftrag ist, sie ins normale System zu integrieren. Viele Ärzte klagen darüber, dass sie Schwierigkeiten haben, weil Patienten dann denken, auch jetzt gibt er mir ein billiges Medikament, ich bin ihm nicht mehr so viel wert. Was ich mit meinen Patienten schon frühzeitig eingeübt habe, ihr kriegt immer einen Wirkstoff verschrieben. Kein Medikament einer bestimmten Firma. Die sind alle untersucht, dass die gleich wirksam werden. Ich gucke dann immer auch, was gerade am billigsten ist und wo es gute Erfahrungen mit gibt. Für den Notfall gebe ich Medikamente ab, wenn es darum zum Beispiel geht, eine Lungenentzündung mit einem Antibiotikum zu behandeln. Dann haben die Leute häufig kein Geld, um das Rezept einzulösen. Die muss aber behandelt werden, eine Lungenentzündung. Und da gebe ich den Menschen für 2-3 Tage die Medikamente mit. Und dann, wenn etwas gewirkt hat, sie die Tabletten auch gut vertragen haben, dann kriegen sie für den Rest der Zeit auch ein Rezept. Ich gebe manchmal Medikamente ab, die nicht mehr verschrieben werden dürfen. Normale Schmerzmittel, normales Paracetamol, gut erforscht, gut wirksam. Kommt rein. Der Patient, der jetzt hier bei mir sitzt, ist eigentlich so ein ganz klassischer Patient. Hat Halsschmerzen aufgrund von erschwerter Nasenatmung. Das, was ich ihm jetzt erstmal mitgegeben habe, sind Nasentropfen zum Abschwellen, die man nicht mehr verschreiben darf. Er hat aber auch kein Geld, um die sich zu kaufen. Das andere ist, er hat eine Reizung des Rachens. Da ging eins meiner Lieblingsrezepte Salbei-Bonbons, weil Salbei die Schleimhaut wieder beruhigt, Speichelproduktion fördert und damit halt auch die Heilungskräfte im Hals. Ich habe ein paar Spender, die mir die Salbei-Bonbons immer spenden, die ich dann als gut wirksames Mittel mitgeben kann. Unser einer holt sich das so aus der Apotheke oder aus dem Drogeriemarkt, aber die Menschen, die ich behandle, können das halt nicht. Ich brauche keine teuren, großen Medikamente. Und trotzdem kriegen bei mir Patienten auch ihre teuren Medikamente. Ich habe eine Patientin mit Multiple Sklerose, die kriegt natürlich ihr Interferon durch mich verschrieben, auch wenn so eine Monatspackung 1000 Euro kostet. Die kriegt sie natürlich. Wenn jemand akute Schmerzen am Herzen hat oder akute Beschwerden, dann mache ich eine gute Untersuchung, stelle eine Verdachtsdiagnose und schicke die Leute zum Kardiologen, der eine richtig umfassende Untersuchung macht, oder gleich ins Krankenhaus, nämlich mit Verdacht auf Herzinfarkt. Da mache ich nicht meine schmalspurtechnische Untersuchung, sondern wenn das notwendig wird, dann sollen meine Patienten auch in den Genuss kommen einer umfassenden und guten Untersuchung und Diagnostik. Und dazu gehört dann der Facharzt oder das Krankenhaus dann auch.
Die große Mehrzahl ihrer Patienten sind gesetzlich krankenversichert, betont die Ärztin. Sie haben das gleiche Recht auf Versorgung wie alle anderen Versicherungskartenbesitzer. Es ist Mittagszeit. Barbara Kroll steuert ihre mobile Praxis zurück in die Bielefelder Viktoriastraße.
So, jetzt fahren wir jetzt mal wieder in den Sozialdienst zurück, machen eine Mittagspause. Und heute Nachmittag habe ich zwei Verabredungen mit Patienten. Einer Borderline-Patientin, die ganz schwierig ist, die sich immer wieder selbst verletzt. Und einen Termin im Gesundheitsamt über ein Projekt mit den Gesundheitswissenschaften zusammen, was wir machen. Ja, und so halt ist man so in ganz vielfältigen Dingen immer beschäftigt. Morgen geht es erstmal in eine Notunterkunft für Frauen. Wir würden uns hinterher um 10 Uhr am Rathaus verabreden.
An diesem Morgen steht das Praxismobil auf dem Rathausvorplatz, nahe dem Eingang zum Sozialamt.
Es gibt viele junge Leute, die einfach auch keine Perspektive mehr haben. Und man kriegt dann mit, wie wichtig so eine Familie, so ein sozialer Unterstützungskreis ist. Wenn man den nicht mehr hat, dann fällt vieles einfach weg und man wird auch empfänglicher für Krankheiten und hat halt auch keine Gelegenheit mehr, Krankheiten richtig auszukurieren.
Ihre Hinwendung zur Straßenmedizin erklärt sich Barbara Kroll auch mit der eigenen Biografie. Ihr Vater war Maurer, die Mutter Verkäuferin. Vor dem Medizinstudium stand das Abitur auf dem zweiten Bildungsweg.
Ich habe 5 Jahre in der Chirurgie gearbeitet, gerne gearbeitet, weil mir das Handwerkliche gut gefiel. Der Chef, der mochte Frauen nicht so gerne in der Chirurgie und hat mich dann in ein Krankenhaus abgeschoben in Bethel, das ursprünglich nur für Bewohner von Bethel war, Menschen, die geistig, körperlich behindert sind, wo dann auch Wohnungslose, Alkoholabhängige behandelt wurden. Und in diesem kleinen Krankenhaus habe ich gemerkt, wie viel Spaß es macht, mit dieser Gruppe in Kontakt zu kommen. Man kann sehr offen und ehrlich miteinander umgehen, man muss sich nichts vormachen. Das hat mir sehr gut gefallen.
Wer finanziert das Projekt, zum Beispiel das Gehalt der Ärztin?
Dieses Projekt wird getragen vom Sozialdienst der von Bodelschwingschen Anstalten. Ich beziehe dort mein Gehalt und die Mittel, die ich halt für Sachkosten brauche, die erwirtschaften wir zum Teil über die normale kassenärztliche Abrechnung, wie jeder Arzt auch. Ein anderer Teil ist, dass die Stadt ein Drittel Zuschuss gibt, was sehr wichtig ist, weil man daran auch sieht, dass es der Stadt wert ist. Und der andere Teil ist halt ein Drittel aus Bethel über Spenden.
An ihrem Schreibtisch im Haus des Sozialdienstes gönnt sich Barbara Kroll eine Tasse Kaffee. Träumt sie denn nie von einer gut geheizten, richtig etablierten Praxis?
Doch. Am Ende des Quartals, wenn es um die Abrechnung geht, dann vermisse ich zum Beispiel eine richtig gute Arzthelferin, die mir das macht.
Aber alles in allem, resümiert Barbara Kroll, gibt ihr die Straßenmedizin mehr, als sie ihr abverlangt.
Das ist für mich wichtig, dass einige Patienten auch bei mir bleiben, wenn sie wieder eine Wohnung haben, wieder arbeiten gehen unter Umständen. Trotzdem behalten sie mich, weil ich ein bisschen was von dem verkörpere oder machen kann, was viele Ärzte leider nicht mehr können. Ich habe relativ viel Zeit. Ich kann mich den sozialen Umständen der Lebenssituation mit widmen. Ich kenne die Geschichte der Menschen.